Deutschlandfunk. Systemfragen.
Gewalt von Eltern gegenüber ihren Kindern, das ist schlimm. Wie den Kindern geholfen werden kann, dazu gibt es inzwischen viel Forschung und auch praktische Erfahrung. Jugendämter nehmen zum Beispiel die Kinder aus ihren Familien heraus, um sie zu schützen und ihnen eine gewaltfreie Umgebung, zum Beispiel in einer Pflegefamilie, zu bieten. Aber Gewalt von Kindern gegenüber ihren Eltern, auch das ist schlimm und auch das gibt es. Nur redet da kaum jemand darüber. Es ist ein noch stärkeres Tabu und viel weniger untersucht.
Also ich glaube, dass wir hinkommen müssen zu einer Akzeptanz, dass wir in mindestens 5% der Familien ernsthafte Probleme haben, dass Kinder die Grenzen ihrer Eltern überschreiten und dass wir diese Fälle sehr sorgfältig verstehen, auseinanderhalten und dann eben auch wirklich helfen müssen.
Sagt Professor Menno Baumann, der dazu forscht und auch betroffene Familien berät. Es gibt viele Formen, wie Gewalt von Kindern und Jugendlichen gegenüber ihren Eltern aussehen kann. Sie schlagen ihre Mutter oder Väter, setzen sie psychisch oder finanziell unter Druck. Die Eltern fühlen sich oft ohnmächtig, schämen sich, wissen nicht, wo sie wirksame Hilfe finden. Wie kommt es überhaupt zu dieser Entwicklung? Was sagt die internationale Forschung? Und wie erlebt eine betroffene Mutter die Gewalt ihres Sohnes? Dazu gleich mehr. Und wir werfen einen Blick auf neue Studienergebnisse aus Deutschland zu Gewalt von Kindern gegenüber ihren Eltern. Unserem Thema heute in den Systemfragen mit Dörte Hinrichs am Mikrofon. Einer, der sich schon lange damit beschäftigt, ist wie gesagt Menno Baumann von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf mit Schwerpunkt Intensivpädagogik, Kinder- und Jugendhilfe, der jetzt auch aktuell dazu veröffentlicht hat. Mit ihm habe ich vor der Sendung gesprochen. Er hat gemeinsam mit Olivia Kreuz und Thies Bolz eine Zusammenfassung des internationalen Forschungsstandes veröffentlicht. Und ich habe ihn zunächst einmal gefragt, warum dieses Thema Gewalt von Kindern gegenüber ihren Eltern so ein Tabu ist.
Das Spannende ist an der ersten Stelle natürlich, dass es ein absolut schambesetztes Thema ist. Also wir haben ja lange Zeit gebraucht, um überhaupt das Thema familiäre Gewalt kommunizierbar zu machen. Selbst da haben wir noch die höchste Dunkelziffer von allen Gewaltformen. Aber dieses Geschlagenwerden von den eigenen Kindern, das ist wahrscheinlich so die ultimativste Erfahrung, die man als Mensch machen kann. Und darüber redet man nicht gerne, weil es auch oft die Idee ist, ich bin selber schuld oder was habe ich falsch gemacht. Solche Fantasien spielen da eine große Rolle.
Wie verbreitet ist denn überhaupt die Gewalt von Kindern gegenüber ihren Eltern? Was sagen da die Studien?
Das ist tatsächlich extrem heterogen. Wir haben Studien gefunden, die gehen von 5% aus. Wir haben Studien gesehen, die gehen von 60% aus. Das ist eine große Schwachstelle der Forschung, dass wir keine eindeutige Gewaltdefinition haben. Natürlich gibt es in allen Erziehungskontexten Widerstandshandlungen von Kindern. So, nehmen wir mal das klassische dreijährige Kind an der Kasse, das sagt, du bist doof, weil es die Süßigkeiten nicht kriegt. Reden wir da schon über Gewalt oder nicht? Es gibt Studien, die würden das als eine Grenzverletzung zählen. Es gibt Studien, die interessieren sich da gar nicht für. Und dann kommt noch dazu, dass 90% der Forschung im spanischsprachigen Raum, also in Mittelamerika oder auch auf der Iberischen Halbinsel stattfindet und im englischsprachigen Raum weniger dazu geforscht wird, im Deutschen so gut wie gar nicht. Das heißt, belastbare Zahlen liegen uns aktuell nicht vor. Wir könnten es höchstens schätzen.
Welche Formen von Gewalt wenden die Kinder an gegenüber ihren Eltern?
Also die häufigste Form ist natürlich die verbale Gewalt, also einfach Beleidigungen, die auch durchaus unter die Gürtellinie gehen können, aber das ist häufig aus dem Konflikt heraus. Wir haben aber auch Formen der psychischen Gewalt, wo es wirklich um tagelanges Ignorieren, um Erpressungsversuche oder auch um das Ausnutzen von Schwachstellen oder Dingen. Kinder kennen ja ihre Eltern meistens sehr, sehr gut, wo also ganz gezielt auch verletzt wird. Sehr viel seltener ist die finanzielle Gewalt. Das heißt, dass Kinder absichtlich Schäden anrichten oder bis hin zu auch stehlen, oft Wertgegenstände stehlen und die dann später verkaufen oder bis hin zu auch, dass teure Verträge abgeschlossen werden in dem Wissen, dass das die Eltern in Schwierigkeiten bringt. Naja, und dann haben wir natürlich noch die körperliche Gewalt, beißen, treten, schlagen. In sehr, sehr seltenen Fällen haben wir sogar sexuelle Übergriffe gesehen.
Jetzt haben Sie gemeinsam mit Olivia Kreuz und Thies Bolz ja auch eine qualitative Studie durchgeführt zur Familien- und Falldynamik. Die Ergebnisse werden demnächst erscheinen. Was können Sie über Ihre aktuellen Forschungen sagen?
Dass wir schon auch jenseits der Zahlenfrage sehr, sehr interessante Dynamiken sehen, die für Beratungskontexte unendlich wichtig wären. Wenn ich in die nackten Zahlen gucke, dann sehe ich zum Beispiel, der Hauptrisikofaktor für Gewalt von Kindern gegen ihre Eltern ist, dass es in der Familie überhaupt auch sonst Gewalt gibt. Wir haben jetzt in der qualitativen Studie gezeigt, dass oft die Opfer, die vorher die Gewalt durch zum Beispiel einen Partner oder Ex-Partner oder durch die eigenen Eltern erlebt hat, dann in der Elternrolle wieder zum Opfer wird. Das ist natürlich was völlig anderes, als wenn man sagt, naja, früher haben die Eltern die Kinder geschlagen, jetzt schlagen die Kinder halt zurück. Wir sehen, dass es oft die ganz engen Bezugspersonen des Kindes sind. Das heißt, das Kind hat eine ganz enge Beziehung, meistens zur Mutter oder auch kann auch der Vater sein. Und dann kommt es irgendwann zu dem Punkt, wo auch diese Beziehung in die Gewalt kippt. Und das ist natürlich dann für die Eltern nochmal ein ganz besonderes Drama, wenn sie sich zum Beispiel aus einer gewalttätigen Beziehung von einem Ex-Partner gelöst haben und dann fängt das eigene Kind an, sie zu schlagen. Das ist oft eine Kränkung, die dann kaum noch verarbeitbar ist.
Soweit ein erster Eindruck über den Forschungsstand, die Formen der Gewalt von Kindern gegenüber ihren Eltern und wer besonders gefährdet ist. Gleich werden wir das Ganze noch weiter vertiefen mit Menno Baumann. Wir wollen uns aber nicht nur mit der Forschung zum Thema beschäftigen, sondern auch einen Fall von Gewalt durch Kinder gegenüber ihren Eltern genauer in den Blick nehmen. Friederike Walch-Nasseri hat eine betroffene Mutter besucht. Und wir sind gespannt auf deren Perspektive. Und nur um die wird es jetzt zunächst gehen, im Gespräch mit meiner Kollegin. Friederike, mit wem hast du dich getroffen und wie war dein erster Eindruck?
Ich habe Anna besucht. Das ist nicht ihr echter Name. Wir haben alle Namen geändert und auch Ausschnitte aus meinem Gespräch mit Anna werden von unserer Sprecherin Barbara Becker gelesen, weil Anna anonym bleiben möchte. Anna arbeitet genau wie ihr Mann im medizinischen Bereich und sie wohnen in einem schönen Stadthaus mit zwei gemeinsamen Kindern. Anna und ich waren alleine in dem Haus. Annas Mann lag im Krankenhaus, weil er gerade eine OP hatte. Und sie haben eine jüngere Tochter, Anfang der Pubertät, die in keiner Weise verhaltensauffällig ist. Sie war mit Freunden unterwegs an dem Tag. Und dann gibt es noch Annas Sohn. Er ist 14 Jahre alt. Wir nennen ihn Konstantin. Und er war nicht da, weil er gerade zum ersten Mal in Jugendhaft gekommen war.
Okay, kannst du einmal erzählen, wie es dazu gekommen ist? Gab es davor schon Gewaltvorfälle?
Also, dass es jetzt letztlich zu so einer Festnahme kam, lag an einer Ansammlung an Vorfällen, zum Beispiel auch Diebstahl, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Führerschein, Beamtenbeleidigung. Aber es gab auch immer wieder Fälle, in denen es zu Hause in der Familie zu Gewaltausbrüchen kam, bei denen dann regelmäßig auch die Polizei im Einsatz war. Anna sagt, schon als Kind war Konstantin ein Herdplattenanfasser und er war in sozialen Situationen schnell überreizt. Zum Beispiel hat er nach einem anstrengenden Tag im Kindergarten, sobald sie zu Hause waren, entweder angefangen zu weinen oder eben um sich zu schlagen.
Und das hat sich gesteigert. Zum Schulanfang war da schon dieses, es könnte jetzt auch, wenn ein Fest ist und zu viele Leute zusammenkommen und Erwartungen da sind, könnte es einfach kippen, dass er plötzlich wegläuft, dass er laut wird, dass er einen Teller runterschmeißt, dass er in irgendeiner Art seine Wut zeigt. Wut deshalb, weil er überfordert ist.
Gibt es denn einen Grund dafür, dass solche sozialen Situationen ihn überfordern?
Ja, und insofern ist er auch ein besonderer Fall, weil Anna hat mir erzählt, Konstantin hat schon früh eine ADHS-Diagnose bekommen und deutlich später, 2020, folgte dann noch die Diagnose Autismus-Spektrum-Störung. Beides kann Wutausbrüche begünstigen.
Und ich habe mir eigentlich von Anfang an Hilfe geholt. Ich habe sehr früh versucht, uns anzubinden an Kinderpsychologen, an die Psychologen, die in den Kindergarten kommen und da so Sprechstunden anbieten. Ich war bei einer Erziehungsberatungsstelle. Ich habe so einen Stärkekurs gemacht, wie man Kinder positiv motiviert. Ich habe wirklich Techniken erlernt, die ich auch sehr, sehr unterstützend fand.
Aber obwohl diese Techniken einen positiven Effekt hatten und Anna und ihr Mann es in den folgenden Jahren auch weiter mit unterschiedlichsten Hilfsangeboten, wie zum Beispiel auch sozialpädagogischer Betreuung versucht haben, waren Erwachsene mit Konstantin irgendwie immer wieder überfordert.
Und ab wann wurde Gewalt dann zu einem richtigen Problem für Konstantin und die Familie?
Anna hat mir von einem Vorfall erzählt, da war Konstantin in der 3. Klasse und an dem Tag kam der Schulfotograf. Anna hat ihn morgens etwas schick gemacht und kurz vor dem Fototermin hat er sich aber mit einem Mitschüler gezofft und war deshalb aufgewühlt und vielleicht auch so ein bisschen verwüstet. Und deshalb hat er den Fotografen wohl gefragt, ob er mit dem Bild noch warten kann. Und der Fotograf hat laut Anna ganz normal reagiert und sowas gesagt wie, komm, wisch dir die Tränen weg, wir machen das jetzt. Konstantin ist dann nach oben gerannt in das leere Klassenzimmer und hat das Klassenzimmer komplett verwüstet.
Hat Konstantin denn auch selbst Gewalterfahrungen gemacht?
Anna sagt, Konstantin war als Kind eher klein und schmächtig und erst später, als sie in der Kinder- und Jugendpsychiatrie waren, hat sie von ihm dann erfahren, dass er wohl auch selbst in der Schule Mobbing und auch Gewalt erfahren hat, die er wohl sowohl eben den Eltern als auch den Lehrkräften verschwiegen hat. Nach dem Klassenfotovorfall ging Konstantin dann eine Weile in eine sonderpädagogische Schule. Aber schon wenn morgens der Bus kam, hat er geweint, Türen geknallt und Anna und ihr Mann und auch die Schwester waren dann morgens schon immer total unter Stress.
Und wir dachten, oh Gott, wir sind hier mittendrin. Wahrscheinlich zeigen uns die Nachbarn dann gleich noch beim Jugendamt an. Und ich glaube, eine große Bedeutung in der zunehmenden Gewaltspirale, die wir erlebt haben, war besonders meine Angst, was andere Leute über uns denken könnten. Und ich finde das wahnsinnig schade. Und ich habe mir selber Beratung geholt und habe das so weit zugespitzt, jetzt mal übertrieben, um zu gucken, wie auch ich mich damit fühle, dass vor kurzem, als die Polizei auch hier war und hier ein Riesenalarm war und unser Sohn wurde mit Handschellen auf dem Rücken draußen gegen das Tor gedrückt und ich habe erst nicht geschafft, rauszugehen. Und dann bin ich rausgegangen und konnte sagen, das ist mein Sohn. Und es war so eine Art Therapie für mich.
Ich hatte den Eindruck, das war ein zentraler Punkt für Anna, überhaupt zu erkennen und sich selbst und dann vor anderen eben auch einzugestehen, dass das eigene Kind gewalttätig ist. Und sie sagt, Konstantin kannte diese Sorge bei den Eltern, vor den Nachbarn schlecht dazustehen und er reagiert laut Anna eben auch darauf. Also zum Beispiel brüllt er laut nationalsozialistische Parolen, wenn die Fenster offen sind. Anna sagt, das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Konstantin mit rechtsextremem Gedankengut sympathisiert, sondern weil er verstanden hat, dass das den Eltern besonders peinlich ist. Aber auch physische Gewalt hat in der Pubertät dann zugenommen. Anna sagt, Konstantin hat zuerst vor allem seinen Vater angegriffen und sie haben dann versucht, ihn festzuhalten und mit ihm gerangelt. Aber Anna hat mir auch von einem Fall erzählt, da hat er sich so geärgert, dass er ihr ins Gesicht geschlagen hat. Sie sagt, sie und ihr Mann versuchen, sich nicht provozieren zu lassen, aber das gelingt halt auch nicht immer.
Er hatte mir überall Kaugummis hingeklebt in die Küche und ich war wirklich wütend. Dann lag seine Cap, er hat immer so eine Art Kappe auf. Und die Kappe lag da und ich habe ihm einen von den Kaugummis in die Mitte der Kappe gesteckt. Und er hat die Kappe genommen und aufgesetzt und hatte den Kaugummi in seinen Haaren. Und dann ist er aufgestanden und hat mich geschlagen mit voller Wucht. Und ich war total erschrocken in dem Moment. Und ich würde sagen, irgendwie hat sich's auch im Herzen so angefühlt wie ein Bruch.
Und trotzdem, Anna hat auch immer betont, es gibt immer wieder Momente, wo er sich entschuldigt, wo er sagt, wie leid ihm alles tut. Und sie hat mir auch ganz aktuelle Nachrichten von ihm gezeigt, in denen er schreibt, wie lieb er sie hat.
Also durchaus ambivalent das Ganze. Kannst du auch noch genauer beschreiben, wie die Eltern auf die Gewaltausbrüche ihres Sohnes reagieren?
Anna sagt, sie waren auch für ein halbes Jahr in einem familientherapeutischen Zentrum und sie und ihr Mann haben dort unter anderem gelernt, wie sie Konstantin ruhig, aber auch schon mit Kraft fixieren. Aber inzwischen ist er dafür zu stark und sie haben ihm deshalb gesagt, dass sie damit anfangen, die Polizei zu rufen, weil es für sie so die einzige Möglichkeit ist, eine akute Gewaltsituation dann zu deeskalieren. Das Problem ist, die Polizei kommt, Konstantin wird festgehalten, er beruhigt sich und die Polizei fragt dann, wo sollen wir ihn denn jetzt hinbringen? Und Anna und ihr Mann sagen, können wir ihn vielleicht in die Kinder- und Jugendpsychiatrie bringen? Und die Polizei sagt, naja, er gefährdet ja jetzt gerade im Moment niemanden mehr, wahrscheinlich wird er dort nicht aufgenommen. Aber wenn sie doch zustimmen, dann warten alle erst einmal eine Stunde bei der Aufnahme. Dann werden Kind und Eltern jeweils noch mal eine Stunde befragt und das Ergebnis ist dann.
Am Ende passiert immer Folgendes, was gesagt wird. Es liegt im Moment leider keine Akut- und Eigengefährdung da. Wenn es für Sie total hilfreich ist, dann können wir Ihr Kind für eine Nacht hier aufnehmen. Aber wir müssen Ihrem Kind auch sagen, dass die Tür offen ist und dass die Option ist, dass er jederzeit gehen kann.
Und Anna sagt, Konstantin würde sich immer dafür entscheiden zu gehen. Und dieser Prozess hat sich irgendwie jetzt bis zur Jugendhaft mehrmals wiederholt. Anna sagt, weder Polizei noch Jugendamt konnten ihnen bisher einen Ausweg oder eine konstruktive Alternative aus diesem Kreislauf zeigen.
Das klingt ja sehr hilflos irgendwie für die Perspektive der Eltern. Welche Art von Unterstützung hätte Anna denn wirklich geholfen?
Das habe ich Anna gefragt und sie meinte, dazu muss sie sich jetzt erstmal Gedanken machen und hat mir dann ein paar Tage später eine lange Liste geschickt. Ich glaube, einige zentrale Elemente sind, sie hätte sich gewünscht, dass ihre Erfahrungen als Eltern von Anlaufstellen mehr ernst genommen werden. Sie sagt auch, es fehlt oft an Wissen und Weiterbildungsmöglichkeiten, gerade in Bezug auf Kinder mit ADHS und Autismus-Spektrum. Und sie wünscht sich gesellschaftlich mehr Offenheit und ein engeres Netzwerk an Betroffenen, weil das ist etwas, das ihr sehr geholfen hat. Sie ist mittlerweile mit anderen betroffenen Eltern in Kontakt und Anna sagt, es hat ihr sehr geholfen, mit anderen zu sprechen, die in einer ähnlichen Situation sind.
Vielen Dank, Friederike Weichner-Seri, für dieses Beispiel. Und genau da setzen wir gleich an, um mit Menno Baumann diesen Fall einzuordnen in den Forschungskontext im Vergleich zu anderen Erfahrungen Betroffener. Und wir suchen nach Antworten, wie eine wirksame Unterstützung aussehen könnte. Menno Baumann von der Fliedner Fachhochschule Düsseldorf mit Schwerpunkt Intensivpädagogik, Kinder- und Jugendhilfe kennt diesen Fall, den wir gerade gehört haben, und noch viele andere aus der internationalen Forschung zu Child-to-Parent-Violence beziehungsweise aus der Forschung hierzulande, die er gemacht hat zu Gewalt von Kindern. Und auch aus seiner Beratungspraxis sind ihm die Fälle nicht unbekannt. Deshalb an ihn gleich die Frage, inwieweit das Beispiel eben von Konstantin, was ja nicht sein wirklicher Name ist, ein typischer Fall ist.
Was wir hier typisch sehen, ist erstmal das Vorliegen einer relativ diffusen, zunächst auch nicht näher zu greifenden psychosozialen Belastung des Kindes, die offensichtlich nicht eins zu eins auf erzieherische Einflüsse der Eltern zurückzuführen ist. Also Child-to-Parent-Violence ist selten Erziehungsversagen. Das wäre zu einfach. Wir haben also eine Entwicklungsproblematik, sie wird dann später als Autismus-Spektrum beschrieben. Bin da nicht hundertprozentig überzeugt, ob das schon wirklich das Phänomen auf den Kern trifft. Der Junge ist von Anfang an in seiner Entwicklung schwierig und agiert dann eben irgendwann gegen die Eltern aus. Relativ spezifisch an diesem Fallbeispiel ist erstmal, dass wir ein Elternpaar haben, das zusammenhält und in keinster Weise es Hinweise darauf gibt, dass sie selber Gewalt gegen das Kind ausüben. Wir haben häufiger, dass wir es mit Partnerschaftsgewalt zu tun haben oder dass das Kind in seinem Leben auch schon mal Gewalt erlebt hat. Das hat ja das Fallbeispiel ausschließlich außerhalb der Familie, zum Beispiel in der Schule, wo es ja mit seiner Eigenart doch aneckt und dort unter massiven Druck gerät. Das ist eher nicht der Regelfall.
Was sind denn häufige Risikofaktoren, dass ein Kind gewalttätig wird gegenüber den Eltern?
Es gibt einige psychiatrische Entwicklungsauffälligkeiten, zum Beispiel aus dem Bereich des Autismus-Spektrums oder ADHS kann auch ein Risikofaktor sein. Es gibt noch etwas andere Phänomene, auch psychosische Entwicklungen oder sowas, bei denen das tatsächlich gehäuft vorkommt. Es ist nicht eins zu eins, die Mehrzahl aller Kinder, die zum Autismus-Spektrum gehört, schlägt seine Eltern natürlich nicht. Aber es ist ein Risikofaktor, den wir nicht selten sehen. Vor allen Dingen dann, wenn es dann auch in der Außenwelt zu Überforderungssituationen kommt. Und auch sehr typisch in diesem Fallbeispiel, die Eltern probieren lange das Phänomen nach außen versteckt zu halten und das gibt dem Kind nochmal einen Machthebel mehr.
Wo bekommen denn nun betroffene Eltern Hilfe? Die Mutter Anna aus unserem eben geschilderten Fall, die klang ja recht resigniert. Die Familie hatte relativ viel unternommen, um mit dieser Situation umzugehen, aber nichts scheint richtig gewirkt zu haben.
Das halte ich für das Kernproblem der aktuellen Situation, weswegen mir die aktuelle Forschung so wichtig ist und weswegen wir auch wirklich versuchen, die Familien zu verstehen. Weil das, was wir im Moment an Wissensstand in der Praxis sehen, ist oft, man begegnet den Eltern sehr schnell mit Schuldeingeständnissen oder zumindest auch mit Ratschlägen, sie müssen konsequenter sein und. Und das greift alles aus irgendeinem Grunde nicht. Und das Hilfesystem hat im Moment noch zu spät den Punkt, wo die dann umsteuern. Und das ist das Problem. Meiner Ansicht nach haben wir viel zu unspezifisches Wissen. Das ist ein Phänomen, was viel zu unbekannt ist. Selbst Fachärzte sind da nicht wirklich auf Zack. Also mein Ratschlag an die Eltern wäre, schnell damit öffentlich zu agieren, also das schnell aufzumachen, sich das einzugestehen und schnell nach Hilfe zu suchen und sich dann eben auch Schuldzuweisungen radikal zu verweigern. Anlaufstellen wären natürlich in erster Instanz klassischerweise Erziehungsberatungsstellen, Jugendamt, Fachärzte für Kinder- und Jugendpsychiatrie. Da braucht es auch noch mehr Wissen und das ist das, was ich allen Fachkräften einfach ans Herz legen möchte, das als spezifisches Phänomen wahrzunehmen, das sich von anderen Formen familiärer Gewalt unterscheidet, das nicht einfach durch Modelllernen zu erklären wäre und auch nicht einfach durch Konsequenzen bei den Eltern zu beheben wäre, sondern sich da wirklich schlau zu machen und speziell auch einzulesen, Beratung einzuholen und dann wirklich die Familien ernst zu nehmen in dem, was sie schildern. Weil das größte Problem, was ich tatsächlich sehe, sind gewalterfahrene Frauen, die Opfer durch ihre Kinder werden und die dann noch zusätzlich vom Hilfesystem mit Vorwürfen konfrontiert werden. Das ist immer das größte Drama, was ich in meiner Beratungspraxis dann sehe.
Haben Sie auch Fälle, wo etwas gewirkt hat, wo diese Form der Unterstützung diese Gewalt von Kindern gegen Eltern eingedämmt hat?
Ja, viele. Viele Prozesse, an denen ich länger gearbeitet habe, sei es als Gutachter oder sei es auch in der pädagogischen Beratung oder sowas, konnten wir Eskalationsspiralen auch wirklich deutlich senken. Man braucht Netzwerke, man braucht Unterstützung, man braucht klare Positionierung und man hat ja eine Ressource. Meistens haben diese Kinder eine ziemlich gute Bindung zu ihren Eltern oder zu dem Elternteil, mit dem sie in die Gewaltverstrickung gehen. Und das heißt, auch das Kind hat oft durchaus eine Grundmotivation. Das war ja in unserem Fallbeispiel auch so. Der Junge hat eine Grundmotivation, mit seinen Eltern klarkommen zu wollen. Und das ist durchaus ein Ankerpunkt, an dem man ansetzen kann. Das braucht Zeit, das braucht auch manchmal Tiefpunkte, so wie wir jetzt in dieser Familie eine Inhaftierung aufgrund der Vorfälle außerhalb der Familie haben. Aber wenn man dranbleiben kann, die Beziehung erhalten kann, dann können die Eltern mit der Unterstützung da auch nochmal in eine neue Rolle finden. Und ich kenne viele Fallverläufe, wo sich das deutlich, deutlich reduzieren ließ.
Also mit einer engmaschigen sozialpädagogischen Begleitung?
Genau, mit einer sozialpädagogischen Begleitung, mit Coaching für die Eltern, wie will ich mich positionieren und vor allen Dingen auch mit einer Stärkung gerade der gewaltbetroffenen Mütter.
Wo muss die Forschung noch weitergehen, Ihrer Meinung nach?
Also das Nächste, was wir jetzt versuchen werden, ist überhaupt erstmal uns dieser Schwelle anzunähern. Was ist einfach Widerstandshandlung von Kindern gegen Erziehung, die normal ist, mit der Eltern rechnen müssen und wo es natürlich eine erzieherische Antwort, ich will das nicht bagatellisieren, aber wenn ein 14-Jähriger zu seiner Mutter oder zu seinem Vater sagt, halt's Maul, dann ist noch keine Katastrophe passiert, der braucht eine Antwort, aber da reden wir noch nicht von Gewalt. Und wo ist diese Schwelle, ab wann wir wirklich von Gewalt reden, wo man sagen muss, so und jetzt brauchen wir einen Hilfebedarf? Da wollen wir als Nächstes ran und unser Fernziel ist es wirklich dann auch, die Zahlen zu untermauern und zu sagen, es ist ein Problem, so und so verbreitet ist es, auch die Ursachen nochmal zu kalibrieren, wie oft sind es eher psychiatrische und psychische Entwicklungen im Bereich Neurodiversität oder auch Entwicklung psychischer Krankheiten und inwieweit ist es tatsächlich auch in desolaten oder in traumatisierten Familien, das einfach nochmal ein bisschen greifbarer zu machen, um erstmal es sichtbar zu machen, aber auch um dann nochmal spezifische Förderprogramme natürlich auch entwickeln zu können und Beratungspersonal entsprechend schulen zu können.
Wir sehen, wie wichtig es ist, das Thema Gewalt von Kindern gegen Eltern ernst zu nehmen und aus der Tabuzone herauszuholen, die Forschung voranzutreiben und die Hilfsangebote weiter zu professionalisieren. Denn das Ganze hat ja weitreichende Folgen für die Eltern und andere Familienmitglieder, wie kürzlich auch eine australische Studie nochmal hervorgehoben hat. Betroffene erleben oft Hilflosigkeit und Ohnmacht, eine enorme psychische Belastung, Konzentrationsmangel bei der Arbeit. Sie müssen viel Zeit aufwenden für die Suche nach Hilfe und haben teilweise finanzielle Schäden durch die Gewalt ihrer Kinder, die ja in vielen Formen zum Ausdruck kommen kann, wie wir gehört haben. Soweit die Systemfragen für heute. Nächste Woche gehen wir an dieser Stelle der Frage auf den Grund, was die Natur für uns bedeutet. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Dörte Hinrichs. Und hier noch ein Hörtipp aus dem Systemfragen-Team.
Hörtipp.
Es war innerhalb von 5 Minuten war der ganze Keller voll. Das war, wieso, wann kam das auf einmal?
Die Klimakrise ist da, aber nicht alle erkennen das an.
Hören Sie auf, jeden Starkregen zum Vorzeichen des Weltunterganges zu erklären. Hören Sie auf, mit der Klimaangst Politik zu machen. Kommen Sie endlich zur Vernunft.
Und das können wir allgemein sehen, dass diese organisierte Klimawandelleugnerszene auch umgeswitcht ist zu so einer Energiewende-Kritikern.
Wer sind diese Zweifler, Skeptiker und Leugner? Und wie wird mit der Leugnung Politik gemacht?
Die Klimaschutzverhinderer. Mit Leugnern auf Stimmenfang. Im Podcast Wissenschaft im Brennpunkt in der Deutschlandfunk-App.